So, liebe Genossinnen und Genossen, die Mittagspause ist beendet. Wir wollen jetzt fortsetzen und ich freue mich sehr, dass unser Ehrengast heute da ist, lieber Thomas Oppermann. Herzlich willkommen hier auf unserem Bezirksparteitag. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja nicht nur der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, du bist ja auch der Vorsitzende des Unterbezirks Göttingen. Und wir verdanken dem Unterbezirk Göttingen ja die heutige Veranstaltung. Lieber Thomas, ich freue mich, dass du jetzt zu uns sprechen wirst. Willkommen hier zu Hause im Bezirk Hannover.
Ja, liebe Andrea, liebe Genossen und Genossinnen, erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung. In der Tat, ich bin der Vorsitzende, eines der Zweckveranlassers dieses Bezirksparteitages, dieses außerordentlichen Bezirksparteitages. Ich möchte mich aber bei euch bedanken, dass ihr es ermöglicht habt, dass aus der Kreisfusion zwischen Göttingen und Osterode jetzt auch ein gemeinsamer Unterbezirk im Bezirk Hannover hervorgeht. Ich habe immer darüber nachgedacht, wie dieser Kommunalwahlkampf wäre, wenn wir mit zwei Unterbezirken in einem Landkreis und mit zwei SPD-Bezirken darüber operieren müssten. Ich glaube, das hätte keiner richtig verstanden. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass Stefan Schostock und der Bezirksvorstand hart verhandelt hat, damit wir mit Osterode zusammengekommen sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute gleich Karl-Heinz Hausmann in den Bezirksvorstand gewählt habt. Das ist ein hervorragendes Stück Integration von Osterode in den SPD-Bezirk Hannover. Vielen Dank dafür. Liebe Genossen und Genossinnen, ich will berichten, was die Arbeit im Bundestag für die SPD-Fraktion in diesen schwierigen Zeiten bedeutet. Wir haben jetzt die Hälfte der Wahlperiode um. Vor gut zwei Jahren hat die SPD in einem großen Mitgliederentscheid mit 75% entschieden, wir wollen mit diesem Koalitionsvertrag in diese Regierung. Und das war ein enormer Rückhalt für uns. Wir hatten eine riesen Legitimation. Und wir sind mit dem Koalitionsvertrag, der hervorragend verhandelt war, ja auch stark aufgetreten. Wir haben 80% des Koalitionsvertrages bis heute umgesetzt. Ich glaube, wir haben das Leben für viele Menschen in diesem Land ein bisschen besser, ein bisschen gerechter gemacht. Wir haben diesem Land eine gute Regierung gestellt und wir haben vor allen Dingen, glaube ich, klargemacht, die SPD ist der stabile Faktor in dieser Regierung. Wir haben dieser Regierung sozusagen auch unseren Stempel aufgedrückt. Und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir eine starke Wirtschaft haben. Und das ist in Europa alles andere als selbstverständlich, dass wir Wachstum haben von 1,7-1,8%. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wende. Wir haben den höchsten Stand der Beschäftigung. Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen beschäftigt. Und allein in den letzten 12 Monaten sind sage und schreibe 650.000 sozialversicherungspflichtige neue Jobs hinzugekommen. Wenn immer gesagt wird, dieses Beschäftigungswunder, das seien ja alles nur Billigjobs, dann ist das nicht die Wahrheit, sondern das sind auch gute Jobs, die da entstehen. Die Arbeitslosigkeit haben wir halbiert. Wir hatten vor 10 Jahren 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Das ist halbiert. Und wir haben erstmals seit langer, langer Zeit durch gute Tarifabschlüsse, durch den Mindestlohn, haben wir wachsende Reallöhne. Die Reallöhne sind letztes Jahr um 3% gestiegen. Und das wiederum hat Konsequenzen. Neben der starken Exportwirtschaft, die uns über Jahre hinweg immer auch Wohlstand beschert hat und die natürlich bei den Börsenturbulenzen, die wir gerade in China erleben, keineswegs immer ungefährdet ist, haben wir es geschafft, mit der Lohnpolitik auch mit der Arbeitsmarktpolitik jetzt sozusagen neben dem Export ein zweites wirtschaftliches Standbein zu schaffen mit der Binnenkonjunktur, denn die gestiegene Kaufkraft erzeugt Wachstum. Und das macht unsere Wirtschaft insgesamt noch stabiler, Genossen und Genossinnen. Und ich will an dieser Stelle eines sagen. Ich glaube, dass diese Entwicklung ohne die Reformen von Rot-Grün unter Gerhard Schröder vor über 10 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Und deshalb ist es gut, dass wir darauf heute aufbauen können. Das war jetzt noch kein breiter Applaus, aber wir müssen ja weiterarbeiten. Es ist doch klar, dass jetzt nachjustiert werden muss. Diese Reformen müssen natürlich fortentwickelt werden. Und was von Anfang an gefehlt hat, das war der gesetzliche Mindestlohn. Den haben wir jetzt durchgesetzt für 4 Millionen Menschen. Das ist wahrscheinlich die größte Lohnerhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und für diese Menschen sowieso, da haben einige 5,50 Euro verdient, 6,50 Euro. Heute haben wir einen Wert für die Arbeit in diesem Sektor wieder. Und ich glaube, das ist eine ganz enorme Modernisierung unserer sozialen Marktwirtschaft, die wir da hinbekommen haben. Und ich finde, darüber müssen wir Sozialdemokraten auch reden. Wenn wir nicht darüber reden, die anderen werden es nicht tun. Übrigens, alle negativen Prognosen, dass das zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen führen würde, sind alle nicht eingetreten, sondern das genaue Gegenteil. Der Mindestlohn schafft sogar neue Jobs, und prekäre Jobs werden transformiert in sozialversicherungspflichtige Jobs. Also, wir können uns absolut bestätigt fühlen. Wir haben aber auch eine menschenwürdige Pflege durchgesetzt, und zwar haben wir Milliarden mobilisiert. Wir haben einen neuen Pflegebegriff entwickelt, der es auch ermöglicht, dass wir wegkommen von der Minutenpflege, dass Pflegerinnen und Pfleger qualifiziert ausgebildet werden. Wir haben das BAföG getrennt von den Ländern. Da hatten viele auch Angst davor, wenn der Bund jetzt das BAföG übernimmt, dann gibt es keine BAföG-Erhöhung mehr. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben die Länder massiv entlastet in diesem Bereich. Das ist genau bei Frauke in den Bildungssektor geflossen. Und wir haben eine kräftige BAföG-Erhöhung auf den Weg gebracht. Und vor allen Dingen haben wir dafür gesorgt, dass der Kreis der BAföG-Berechtigten erweitert wird. 100.000 zusätzliche junge Leute bekommen heute BAföG. Damit haben wir das BAföG als ein Instrument der Chancengleichheit ausgebaut. Wir haben den Doppelpass und die Frauenquote durchgesetzt. Das ist ein wesentliches Stück Modernisierung unserer Gesellschaft. Wir haben die Kommunen entlastet. Da folgen noch einige Schritte. Wir haben die Investitionen hochgefahren. Und ich muss sagen, das alles auch noch bei einem ausgeglichenen Haushalt. Natürlich wissen wir, dass die niedrigen Zinsen, dass der günstige Eurokurs, dass die niedrigen Ölpreise uns natürlich enorm dabei helfen. Aber insgesamt haben wir eine wirtschaftliche Situation, mit der wir sehr zufrieden sein können. Aber das war natürlich noch nicht alles. Ich habe gesagt, 80% des Koalitionsvertrages sind umgesetzt. Einiges haben wir noch vor, auch was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Und dazu gehört, dass wir die Eingliederungshilfe reformieren. Wir wollen die Menschen mit Behinderungen herausholen aus einem veralteten Fürsorgesystem und ihnen ein modernes Teilhaberecht ermöglichen und damit auch die UN-Konvention zum Schutz der Behinderten durchsetzen, Genossen und Genossinnen. Da werden wir keine Kompromisse machen. Und wenn wir die Frauenquote durchgesetzt haben, dann war das ein ganz wichtiger Schritt, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Aber die größte Ungerechtigkeit für die meisten Frauen ist immer noch, dass sie für gleiche Arbeit keinen gleichen Lohn bekommen. Wir werden Maßnahmen ergreifen, wonach es gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt. Und wir müssen noch in einem wichtigen Bereich unseres Arbeitsmarktes für Ordnung sorgen. Das ist da, wo Leiharbeiter tätig sind und wo Missbrauch mit Werkverträgen getrieben wird. Wir haben vereinbart, dass Leiharbeit nicht länger als 18 Monate dauern darf, dass es nach 9 Monaten gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt. Aber vor allen Dingen wollen wir den eklatanten Missbrauch der Werkverträge abschaffen. Da werden wir auf harten Widerstand der Wirtschaft, aber auch der Union stoßen. Ich finde es unerträglich, dass es in Deutschland, auch hier in Niedersachsen, dass es in der Fleischindustrie, dass es da Fabriken gibt, in denen an den Bearbeitungsstraßen oder am Band keine Arbeitnehmer mit Arbeitsverträgen mehr stehen, sondern nur noch scheinbar selbstständige Werkvertragsunternehmer, die ausgebeutet werden und die entrechtet werden. Das werden wir ändern, Genossen und Genossinnen. Aber regieren in Berlin bedeutet im Augenblick auch Verantwortung übernehmen in einer schwierigen Zeit. Und wir Sozialdemokraten, wir haben immer Verantwortung übernommen. Als die furchtbaren Terroranschläge im Januar und im September in Paris stattfanden, da war klar, dass wir gefordert sein würden. Und Frankreich hat uns gebeten, sie zu unterstützen beim Kampf gegen den islamistischen Terror. Und das war für einige eine schwierige Entscheidung, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Aber es war eine notwendige Entscheidung, denn die Franzosen haben uns um Beistand gebeten. Und ich frage euch, was wäre in Artikel 5 NATO-Vertrag die Beistandsklausel oder die im EU-Vertrag, was wäre diese Beistandsklausel noch wert, wenn ein Vertragspartner angegriffen wird und wir um Hilfe gebeten werden und wir würden dann sagen, aus prinzipiellen Gründen können wir uns aber an einer solchen Aktion nicht beteiligen. Das hätte gefährliche Langzeitfolgen gehabt und deshalb war es nach sorgfältiger Abwägung richtig, dass wir den Franzosen zur Seite gesprungen sind. Wir wissen natürlich, dass man damit den Terror im Nahen Osten auch mit Luftangriffen allein nicht bewältigen kann, dass man den nicht besiegen kann, sondern da brauchen wir selbstverständlich eine Regelung für Syrien und für den Irak, und damit dann auch gemeinsam der Islamische Staat bekämpft werden kann. Das ist nicht einfacher geworden nach den Ereignissen jetzt in Saudi-Arabien. Die Hinrichtungen waren kein Beitrag zum Frieden. Und die Erstürmung der saudi-arabischen Botschaft in Teheran war das auch nicht. Und trotzdem müssen wir mit diesen Ländern reden und verhandeln, auch mit der Türkei, auch mit Russland. Es wird keine friedliche Lösung für Syrien geben, keinen Waffenstillstand, keine Übergangsregierung, keine Befriedung Syriens, wenn wir mit diesen Partnern nicht zusammenarbeiten. Und Frank-Walter Steinmeier, der ja einen ganz großen Anteil daran hatte, dass wir in dem Atomkonflikt mit dem Iran zu einer Regelung gekommen sind, der hat jetzt in Wien unglaublich diplomatischen Fortschritt erzielt, dass die in diesem Stellvertreterkrieg beteiligten Länder, aber auch Russland und die Vereinigten Staaten und die Türkei, die Regionalmächte, alle an einem Tisch sind und einen Friedensprozess organisieren. Und ich muss sagen, in einer Zeit, wo die Welt aus den Fugen geraten ist, wo Außenpolitik wieder wahrgenommen wird von den Menschen mit Begriffen wie Großmachtinteressen, Stellvertreterkrieg, Geopolitik, in einer solchen Zeit, wo der Glaube an politische Lösungen schwindet, da haben wir einen Außenminister, der genau für diese politischen Lösungen steht, der unermüdlich daran arbeitet, Konflikte zu entschärfen, zu deeskalieren, diplomatische Mittel einzusetzen, für fairen Interessenausgleich zu sorgen. Denn eines ist klar, wir werden vielleicht einen militärischen Konflikt, den kann man gewinnen, aber Frieden kann man nicht mit militärischen Mitteln erreichen. Den kann man am Ende nur mit politischen Mitteln erreichen. Und ich bin froh darüber und stolz darauf, dass wir mit Frank-Walter Steinmeier einen Außenminister haben, der genau für diese Politik steht, Genossinnen und Genossen. Aber nicht nur in der Welt ist einiges aus den Fugen geraten, auch bei uns hier in Deutschland. Wenn ich sehe, dass Hassbotschaften im Netz verbreitet werden, dass Flüchtlingswohnheime angegriffen werden, 900 Angriffe im letzten Jahr auf Unterkünfte, 85 Brandstiftungen darunter, dann hat das eine Qualität, dass diese Angriffe durchaus als terroristische Form der Angriffe auf Flüchtlinge eingestuft werden können. Und wenn ich dann sehe, dass auch noch Bürgermeister und Landräte bedroht und angegriffen werden, nur weil sie sich um Flüchtlinge kümmern, dann ist das eine unerträgliche Situation. Und diese Kräfte, die das machen, die müssen wir stoppen. Demnächst im März ist ja die Hauptverhandlung beim Bundesverfassungsgericht über das NPD-Verbot. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie das vor 2 Jahren im Deutschen Bundestag war oder vor 2,5 Jahren, als wir einen Antrag eingebracht haben, dass die Bundesregierung und der Bundestag, dass die beiden Verfassungsorgane den Bundesrat unterstützen sollen im Verbotsverfahren gegen die NPD. Und da waren wir Sozialdemokraten die Einzigen, die geschlossen für diesen Antrag gestimmt haben. Die Grünen hatten allerlei Einwände, die Linken auch, die CDU sowieso. Und ich muss sagen, Genossen und Genossinnen, wenn ich sehe, wie sich das im Augenblick in diesem Land entwickelt, die geistigen Brandstifter, die die Stimmung gegen Flüchtlinge, gegen Andersdenkende aufputschen, die begehen die Straftaten meist nicht selbst, aber die sorgen dafür, dass die Hemmschwelle sinkt und dass andere sich dann ans Werk machen. Und deshalb muss man den geistigen Brandstiftern das Handwerk legen. Als im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz beraten wurde, da war einer der Väter, es gab ja auch bedeutende Mütter, aber einer der Väter des Grundgesetzes war Carlo Schmitt, der Sozialdemokrat Carlo Schmitt. Und der hat den Satz formuliert, es gehört nicht zum Begriff der Demokratie, dass sie selbst die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. Das ist die Definition der wehrhaften Demokratie. Und ich finde, unsere Demokratie muss sich wieder stärker zur Wehr setzen, egal ob es salafistische Hassprediger oder rechte Gewalttäter sind. Aber Angst haben die Menschen und Sorge haben sie auch wegen organisierter Kriminalität. Hier in Deutschland gab es im letzten Jahr 150.000 Wohnungseinbrüche. Das geht vielen Menschen an die Nieren. Das ist letztlich ihre Privat- und Intimsphäre, die verletzt wird. Und deshalb müssen wir gegen solche Entwicklungen etwas tun. Wenn ich sehe, dass nur 15% dieser Delikte aufgeklärt werden, dann reicht das nicht aus. Und deshalb haben wir auf der Klausurtagung der Bundestagsfraktion in dieser Woche klargemacht, so kann das nicht weitergehen. Die Konservativen, die immer sagen, sie stehen für Recht und Ordnung und die innere Sicherheit ist ihre Domäne, denen gefällt es, jede Woche eine neue Gesetzesverschärfung zu fordern. Aber ihnen scheint es total egal zu sein, dass die geltenden Gesetze nicht angewendet werden, Genossen und Genossen. Wir wollen das aber. Wir wollen einen starken Staat, einen starken Rechtsstaat, der in der Lage ist, Recht und Ordnung durchzusetzen, vor allen Dingen aber die Schwachen zu schützen, die sich selber nicht schützen können. Angewiesen auf einen funktionierenden, handlungsfähigen Staat sind doch in erster Linie diese Menschen und nicht die, die sich Sicherheit selber organisieren können. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir in den nächsten 4 Jahren insgesamt 12.000 neue Stellen für Polizeibeamte in Bund und Ländern schaffen, 6.000 beim Bund, 6.000 bei den Ländern. Das ist fast so viel, wie in den letzten 20 Jahren weggekürzt worden ist. Man kann keine Sicherheit haben ohne ausreichend Polizeikräfte. Und es war jahrelang doch auch der Personalabbau beim Staat ein Instrument, um den schwachen, den ideologisch motivierten schwachen Staat durchzusetzen. Das haben wir gestoppt. 3.000 neue Stellen für Polizeibeamte sind auf Initiative der SPD schon beschlossen worden. Die anderen 9.000 müssen wir auch noch schaffen. Das ist die richtige Antwort auf Kriminalität. Wir müssen den Menschen klarmachen, dass wir sie schützen können. Sie dürfen nicht den Glauben an die Fähigkeit dieses Staates und dieses Gemeinwesens verlieren. Natürlich muss man in diesem Zusammenhang auch die Ereignisse in Köln und in Hamburg und in Frankfurt und in Stuttgart ansprechen. Ich finde, diese widerwärtigen sexuellen Übergriffe sind unerträglich und für die darf es kein Pardon geben. Und deshalb sage ich, da gibt es nur eine klare Antwort. Wir müssen schnell ermitteln, die Betroffenen festnehmen, hart bestrafen und, wenn es rechtlich möglich ist, auch ausweisen und abschieben. Und zwar unabhängig davon, wer hier gehandelt hat. Das kann nicht sein, dass in einer Stadt auf öffentlichen Plätzen in dieser Form Menschen drangsaliert werden. Da müssen wir eine klare Antwort finden. Und da rate ich davon ab, mit falsch verstandener Toleranz. Ich bin immer für Differenzierung. Ich bin immer sehr für Differenzierung. Und deshalb wissen wir auch, dass sexuelle Gewalt nicht in erster Linie auf öffentlichen Bahnhofsplätzen stattfindet, sondern ganz woanders. Und dass sexueller Missbrauch und sexuelle Belästigung ein riesiges Problem in dieser Gesellschaft ist. Es war ja auch bemerkenswert, dass die Union, die monatelang einen Gesetzentwurf zur Reform des Sexualstrafrechts im Kanzleramt blockiert hatte, nachdem das in Köln passiert war, die Sache sofort freigegeben worden ist für die Verbändeanhörung. Das haben wir in 4 Monaten nicht geschafft. Plötzlich geht das alles. Nur mal zur Erinnerung daran, wem es um die Sache geht. Ich finde, wir müssen auch im Interesse der Einwanderer und der Flüchtlinge, und von denen werde ich übrigens sehr klar in dieser Frage angesprochen, in deren Interesse müssen wir eindeutige und klare Antworten finden auf das, was da passiert ist. Denn die müssen das am Ende austragen. Solche Geschehnisse wie in Köln sind Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen und der rechten Parteien in diesem Land. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert in diesem Land. Liebe Genossen und Genossinnen, im Dezember sind im Durchschnitt jeden Tag 3.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wenn wir die Zahlen von Dezember hochrechnen, dann sind nur die Dezemberzahlen würden dann zu 1 Million Flüchtlinge auch in 2016 führen. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht jedes Jahr 1 Million Flüchtlinge aufnehmen können. Natürlich könnten wir sie aufnehmen und versorgen, notdürftig versorgen, aber es geht ja darum, die Flüchtlinge mit Bleiberecht in Deutschland auch zu integrieren. Und dafür muss man natürlich auch die Voraussetzungen organisieren und dafür muss man selbstverständlich auch die Bedingungen schaffen. Ich komme da ja noch drauf zu sprechen. Also müssen wir alles dafür tun, die Zahl der Flüchtlinge deutlich zu reduzieren. Aber was uns dabei überhaupt nicht hilft, das ist das populistische Geschwätz über Obergrenzen. National festgelegte Obergrenzen führen nicht dazu, dass ein einziger Flüchtling weniger kommt. Und deshalb haben wir gesagt, was wir jetzt brauchen, das sind konkrete Maßnahmen. Wir müssen drei Dinge tun. Und das erste ist, wir müssen die Lage der Flüchtlinge im Nahen Osten, in der Krisenregion deutlich verbessern. Wenn dort die Leute in den Lagern nicht genug zu essen haben, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie anschließend auf die Flucht gehen, um in Deutschland etwas zu essen zu bekommen. Da muss die Europäische Union einen Beitrag leisten. Die gibt 150 Milliarden Euro pro Jahr aus, 60 Milliarden für Agrarsubventionen. Und es kann doch nicht sein, dass wir 60 Milliarden Euro für Agrarsubventionen in Europa ausgeben, aber in den Flüchtlingslagern im Nahen Osten haben die Leute nicht genug zu essen. Das müssen wir ändern, Genossen und Genossinnen. Ich erwarte, dass die Europäische Union einen zweistelligen Milliardenbetrag umschichtet, damit wir massiv die Situation in der Krisenregion zugunsten der Flüchtlinge verändern können. Viele von denen gehen nicht freiwillig auf die Flucht, sondern die wollen nahe Syrien oder Irak bleiben, um gegebenenfalls auch schnell dort wieder zurückkehren zu können, wenn sich die Situation stabilisiert. Und das Zweite, was wir brauchen, sind sichere Außengrenzen. Ich finde es unerträglich, dass kriminelle Schlepperorganisationen, die damit Milliarden verdienen, die Balkanroute fest im Griff haben und allein dafür sorgen, wie Flüchtlinge nach Europa kommen. Wir brauchen sichere Außengrenzen, die die Schlepper ausschalten. Und dann allerdings, denn wir wollen keine Abschottung von Europa, dann brauchen wir Flüchtlingskontingente, damit Flüchtlinge sicher nach Deutschland kommen können, damit wir den Ländern helfen, die im Augenblick hauptsächlich Flüchtlinge aufnehmen. Und für das Ganze brauchen wir auch die Kooperation mit der Türkei. Da führt kein Weg dran vorbei. Und es ist eine paradoxe Situation mit der Türkei. Die Türken sind schon ziemlich vorbildlich. Die nehmen 2 Millionen Flüchtlinge auf, so viel wie kein einziges Land in Europa, so viel wie alle anderen Länder in Europa zusammen. Aber gleichzeitig sorgen sie selber dafür, dass ein Teil ihrer eigenen Bevölkerung zu Flüchtlingen wird, nämlich die Kurden. Und wenn wir mit der Türkei kooperieren, dann sagen wir auch ganz klar, politisch verfolgte Kurden würden in jedem Fall weiterhin in Deutschland Schutz finden. Der Schwerpunkt unserer Klausur in der letzten Woche war Integrationspolitik. Damit müssen wir jetzt richtig anfangen. Wir brauchen einen Integrationsplan für Deutschland. Was wir bisher gemacht haben, das waren Notmaßnahmen. Die Integration von mehreren hunderttausend Menschen, das ist ein Marathonlauf. Und was wir bisher bewältigt haben, das waren vielleicht ein paar hundert Meter. Wir haben eine lange Strecke vor uns. Und wir dürfen bei dieser Integration nicht die Fehler machen, die wir in den 60er und 70er Jahren gemacht haben. Wir müssen klotzen und nicht kleckern. Wir müssen das von Anfang an richtig anpacken. Was wir heute investieren, das wird sich schon in wenigen Jahren bezahlt machen und auszahlen. Was wir heute versäumen, kann man in wenigen Jahren schon nicht mehr nachholen. Und deshalb sagen wir, keine Angst vor den Kosten. Integration darf nicht am fehlenden Geld scheitern. Deutschland hat nach Japan die zweitälteste Bevölkerung aller Industrieländer. Die Flüchtlinge sind für uns auch eine große Chance, wenn wir es richtig anpacken. Also lasst uns anpacken, Genossen und Genossinnen. Aber da genügt nicht die Parole, wir schaffen das. Das darf keine Durchhalteparole werden, sondern wir müssen sagen, wir machen das. Und wir haben jetzt einen Integrationsplan vorgelegt, wo wir klar machen, für Kita-Plätze, für Schulplätze, für Erzieher, für Lehrer, für Ausbildungsplätze, für berufsschulische Ausbildung, für Sprachkurse. Dafür werden wir 5 Milliarden Euro pro Jahr brauchen. Und wenn wir jetzt wieder über das nächste Asylpaket reden, über das Asylpaket 3, dann kommt unser Integrationsplan auf den Tisch und dann werden wir andere Ergebnisse haben, Genossen und Genossinnen. Aber zur Integration gehören eben auch Regeln. Das müssen wir auch deutlich machen. Regeln, die hier sowieso für alle gelten, völlig unabhängig von ihrer Herkunft. Und deshalb können nur diejenigen dauerhaft einen Platz in unserer Gesellschaft finden, bei denen klar ist, dass Andersgläubige und Andersdenkende respektiert werden, dass die Rechte von Frauen und Kindern geachtet werden und dass Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung nicht stattfindet bzw. darauf verzichtet wird. Das alles sind die Grundregeln, die sich aus dem Grundgesetz ergeben. Und was wir brauchen, ist ein Leitprinzip für unsere Einwanderungsgesellschaft. Wir brauchen ein Leitbild für unsere Einwanderungsgesellschaft. Gleiche Rechte und Pflichten fördern und fordern, das sind die Prinzipien. Aber zu dem Leitbild einer modernen Einwanderungsgesellschaft gehört auch, dass die Deutschen, die schon da sind, die Vielfalt, die die Flüchtlinge mitbringen, akzeptieren und wertschätzen und dass sie den Flüchtlingen mit Respekt begegnen und dass es keine Gewalt und keinen Rassismus gegen Flüchtlinge in diesem Lande gibt. Ich kämpfe, wie ihr wisst, für ein Einwanderungsgesetz. Deutschland ist wie kein anderes Land in Europa auf die Einwanderung qualifizierter junger Leute angewiesen. Mit einem Einwanderungsgesetz können wir auch die Bedingungen festlegen, zu denen man nach Deutschland einwandern kann. Viele von denen, die jetzt als Flüchtlinge kommen, sind nicht politisch verfolgt und sie kommen auch nicht aus Kriegsländern, sondern sie suchen nach einem besseren Leben, sie suchen nach Arbeit, sie wollen ihr Glück machen in Deutschland. Und wir sollten den qualifizierten jungen Menschen auch eine Chance geben, das hier in Deutschland zu machen. Mit einem Einwanderungsgesetz können wir die Einwanderung viel besser steuern. Viele von denen, die jetzt als Flüchtlinge kommen, für die ist das Asylverfahren das falsche Verfahren. Dafür brauchen wir ein Einwanderungsgesetz und dafür werden wir auch eintreten, Genossinnen und Genossen. Ich glaube, dass die Flüchtlingskrise nicht nur mit finanziellen Belastungen und mit Unsicherheiten und Sorgen verbunden ist, sondern auch mit riesigen Chancen. Wir haben die Chance, viele Probleme, die über Jahrzehnte hinweg entstanden sind, aufzulösen. Wir haben einen Reformstau und einen Modernisierungsbedarf, den wir jetzt anpacken könnten. Das ist eine neue Chance für sozialdemokratische Reformpolitik. Ich will das an 2, 3 Beispielen zum Schluss noch erläutern. Wohnungsbau. Es gab Wohnungsnot schon vor einem Jahr, als die Flüchtlinge noch nicht da waren. Und viele in Ballungszentren hatten ein Problem, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und wir wissen, dass unsere Mietpreisbremse natürlich nur in bestimmten Situationen helfen kann. Wir brauchen insbesondere mehr bezahlbare Wohnungen. Wir haben dafür von unserem Koalitionspartner vor einem Jahr keinen Cent bekommen. Jetzt haben wir es geschafft, 2 Milliarden Euro zu mobilisieren. Und das ist lange nicht das Ende dessen, was wir brauchen. Daran werden wir weiterarbeiten. Es ist eine riesige Chance, die Wohnungsnot in Ballungszentren jetzt zu überwinden, weil das Problembewusstsein bei allen nun da ist. Zweiter Punkt. Personalabbau im öffentlichen Dienst hatte ich vorhin schon angesprochen. Das war ein Instrument für den ideologisch motivierten Rückzug des Staates. Das haben wir gestoppt. Wir wollen einen handlungsfähigen Staat. Dritter Punkt. Junge Menschen ohne Berufsabschluss. Davon haben wir über eine Million in diesem Land zwischen 20 und 30, die ihre Ausbildung abgebrochen haben, teilweise keinen Schulabschluss haben. Jetzt kommen junge Flüchtlinge. Unsere Handwerksmeister sind heilfroh, gerade auch im ländlichen Raum, dass sie die Chance haben, jetzt auszubilden. Die Flüchtlinge sind ein großes Hoffnungspotenzial für unser Handwerk. Übrigens im Handwerk arbeiten in Deutschland 6 Millionen Menschen. Das ist, sagen wir mal, ein total unterschätzter Wirtschaftszweig. Aber die jungen Flüchtlinge haben vielleicht noch nicht sozusagen die komplett erforderlichen Sprachkenntnisse. Deshalb schlage ich vor, dass wir einen Tarifvertrag der IG BCE für die Chemiebranche für unser gesamtes Ausbildungssystem nutzen und junge Leute mit Benachteiligungen, seien es Deutsche oder Flüchtlinge, die noch nicht so weit sind, über ein viertes Ausbildungsjahr, ein Vorbereitungsjahr ermöglichen, in dem sie fit gemacht werden für die Ausbildung. In der Chemiebranche wird das praktiziert und fast alle, die dieses Vorbereitungsjahr machen, viele von denen, wie gesagt, Schulabbrecher und Ausbildungsabbrecher, alle, die das Vorbereitungsjahr gemacht haben, haben eine riesige Chance hinterher, auch die dreijährige Ausbildung positiv zu bewältigen. Damit können wir alte, verfestigte Arbeitslosigkeit von jungen Menschen mit der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt verknüpfen. Das ist intelligente Reformpolitik, Genossen und Genossinnen. Und zum Schluss bei der Bildung. Ich habe gerade mit Frauke gesprochen. Wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten 325.000 schulpflichtige Kinder nach Deutschland bekommen. Eigentlich fehlen uns jedes Jahr 300.000 Geburten. Also sind die 325.000 schulpflichtigen Kinder natürlich eine riesige Chance. Aber das ist natürlich von den Ländern und Kommunen alleine nicht zu stemmen. Das ist ein Kraftakt, der in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und deshalb haben wir gesagt, da müssen wir was draus machen. Es kann doch nicht sein, wenn die Bundeskanzlerin sagt, in ihren Sonntagsreden sagt, die Integration ist eine Gemeinschaftsaufgabe, eine Gemeinschaftsverantwortung von Bund, Ländern und Kommunen, aber von Montag bis Freitag gilt dann das Kooperationsverbot. Ich finde, diese Situation ist eine gute Gelegenheit, endlich das Integrationsverbot in den Mülleimer der Geschichte zu werfen, Genossen und Genossen. Ihr seht, es gibt viel zu tun. Wir geben uns bestimmt viel Mühe in Berlin. Es ist nicht immer einfach mit diesem Koalitionspartner. Die haben ihren Streit ja beigelegt vor dem CDU-Parteitag. Aber sofort nach Silvester wird der Streit wieder neu aufgelegt. Wenn wir nicht der stabile Faktor in dieser Regierung sind, dann würde diese große Koalition lange nicht so gut funktionieren. Wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann bin ich ganz sicher, dass wir auch wieder 30% erreichen. Die SPD ist die Partei, die in diesem Land Führung übernehmen muss. Wir führen die meisten Großstädte. Wir sind die führende Kraft in der niedersächsischen Kommunalpolitik. Wir haben die meisten Ministerpräsidenten. Wir haben die meisten Bildungsminister, die meisten Wirtschaftsminister, die meisten Innenminister. Und wir sind der stabile Faktor in dieser Regierung in Berlin. Daraus müssen wir etwas machen. Lasst uns das gemeinsam machen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.
Lieber Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Rede. Und das ist ein perfekter Start jetzt in die Debatte des Nachmittages. Wir hatten euch ja zu Beginn schon angekündigt, dass wir hieran direkt anschließen wollen, die Debatte zur Resolution, die euch vorliegt. Und zur Einbringung der Resolution erteile ich Max Schmidt das Wort. Max, bitte.